Ich habe meinen heutigen Gast gar nicht gefragt, wie viele Jahre er insgesamt im Knast gesessen hat. Ist, ob das mehr Jahre sind als die Hälfte seines Lebens. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Er saß jahrelang, jahrzehntelang im Bau, immer wieder raus, rein. Und warum und wie es zur Veränderung kam, das erzählt er uns jetzt in... Boah. Guckt euch den Film an.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut,
der
hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Egal wie abgedreht das war.
Markus, du hast mir nur ganz wenige Zeilen geschrieben und ich dachte, oh, da freue ich mich drauf, bis du da bist und deine Geschichte erzählst.
Mhm.
Mit 11 aus dem Haus raus, stand da.
Ja.
Nimm uns mal mit rein in die Markus-Geschichte.
Bin ja 1966 geboren in Hamburg. Meine Mutter war schwanger mit mir und hat mein richtiger Vater, der hat sich dann verabschiedet. Und dann war das so, dass damals in den 60ern das verpönt war, wenn eine Frau schwanger war und hatte keinen Mann, dann war die irgendwie unten durch. Und dann hat von meiner Mutter die Mutter meine Mutter im Bauch getreten, wo sie hochschwanger war mit mir drinne. Du Hure, raus aus meinem Haus. Und dann ist sie halt da rausgeflogen und dann hat sie einen anderen Mann kennengelernt, der nachher mein Stiefvater war. Und dann sind wir halt aufgewachsen, ganz normal. Später folgten noch zwei Geschwister. Und ich war halt nachher das einzigste Kind nachher, was während der Schulzeit auch noch in Kindertagesheim kam. Das heißt, ich war vormittags zur Schule, nachmittags im Heim, abends zu Hause. Meine anderen beiden Geschwister überhaupt nicht. Ne?
Das fing ja schon gut an.
Das fing schon
schön
sehr
separiert.
Gut an. Bitte?
Schön separiert und gleich dem Markus so nonverbal eine mitgegeben. Du bist
ja nicht... Ja gut, das hatte mich jetzt nicht irgendwie. Ich habe das als normal empfunden. Ne? Ah, okay. Als Kind, verstehst du, wie ich meine, ne? Dass das alles so normal war, weißt du? Das war jetzt nicht irgendwie was so unnormal war, ne?
Ja.
So für mich. Ich habe gedacht, das gehört dazu, ne? So einfach. Ne? Vielleicht war ich auch zu naiv. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ne?
Das weiß ich nicht.
Kann man jetzt nicht sagen. Genau. Ja, ja. Und dann war es nachher so, dass ich dann mit 11 Jahren, weil wir haben mit 5 Personen in 1,5 Zimmerwohnung gelebt. Unter sehr armen Verhältnissen. Mein Vater war Alleinverdiener, meine Mutter war zu Hause. Und halt hat das Jugendamt ihr empfohlen, mich ins Heim zu stecken, weil ich halt auch sehr, nach den Ermessen vom Frühjahr, sehr verhaltensauffällig war wohl.
In Richtung Gewalt, oder?
Nee, mehr so in Richtung hippelig und überdreht.
Ah, okay.
Verstehst du, wie ich meine? Heute würde man das vielleicht sagen... ADHS.
ADHS.
Ja, würde
Gib
heute.
Ihm mal Ritalin.
Heute fängt man das ganz anders auf wie früher. Weißt du, wie ich meine? Ne? Ich weiß nicht so. Deswegen, und dann bin ich natürlich ins Heim gekommen, 180 Kilometer weg. Die ersten Nächte hatte ich noch Heimweh nach Hause, habe ich abends unter der Bettdecke noch geweint, weil ich mich nach Hause gesehnt habe, weil ich das nicht verstanden habe. Ne? Und dann war das halt auch so, dass ich oftmals im Heim, da war ich auch auf einer Heimsonderschule, wo oft ich von größeren grundlos zusammengeschlagen worden bin, auf dem Schulhof oder hinter der Turnhalle oder so, haben die mich halt zusammengeschlagen und mir eingeimpft, wenn du uns verrätst, kriegst du noch mehr. Was ist passiert? Ich habe zugemacht in meinem Herzen, ich habe angefangen, das alles in mich hineinzufressen, ich hatte keinen, wo ich mich öffnen konnte. Nee, ich hatte Angst, ich war eingeschüchtert.
Und schwach.
Und schwach. Ich war nicht der Schlägertyp. Weißt du, ich war nicht derjenige, der dann gleich sofort jemand auf die Fresse gekloppt hat. Ne? Mhm. Das kam erst später. So verstehst du.
Ja, ja.
Aber halt, so war das dann halt. Ne?
Also wenn du sagst, du hast die ganzen Verletzungen in dich hineingefressen, das staut sich.
Ja, du bist eingeschüchtert. Wenn sie dir in die Fresse kloppen auf dem Schulhof und die sagen dir, wenn du uns verrätst, völlig kriegst du
klar.
noch mehr.
Völlig
verstehst
klar.
du, was ich meine? Und du hast nicht so den Kick, so aufzustehen, auch ihr könnt mich mal oder was weiß ich oder so, sondern da war ich eingeschüchtert extrem. Und ja, und das hat sich halt fortgezogen, ne? Und irgendwann war das dann so, da war ich auch etwas älter, da war ich wieder in einer anderen Heimgruppe gewesen. Da haben sie mich mit 4 Mann im Keller mit Händen auf dem Rücken zusammengeschlagen. Mein ganzes Gesicht hat geblutet. Und da war ich ungefähr 15 oder so. Aber mit 4 Mann, ne? Da war ich in einer anderen Heimgruppe, da waren wieder größere gewesen und so. Und das ist immer so ein Hierarchiedenken so in den Heim. So, ne? Der Größere regiert, die Stärkere regiert, die Kleinen werden eingeschüchtert.
Ja, die suchen sich den Schwachen raus und der kriegt...
Immer den Schwachen raus, genau. Und ab da habe ich mir das Blut vom Gesicht gewischt, habe gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann gab's so Lieder, so Johnny Walker, du bist mein bester Freund und Alkohol ist der Sanitäter in der Not. Und dann wurde angefangen, Alkohol mein bester Freund. Dann habe ich gesoffen, dann habe ich mich...
Mit 15?
Mit 15, ja. Habe ich mich zugeballert, dann wurde ich gewalttätig. Dann habe ich gemerkt, wie der ganze Hass in mir aufstieg. Und irgendwann hat sich das Blatt gewendet, wo ich dann angefangen habe, die anderen zu schlagen und nicht mehr geschlagen zu werden. Ne?
Wie war das? Du warst der Loser bis zu einem bestimmten Zeitpunkt?
Ja, das Mobbing-Opfer.
Das Mobbing-Opfer?
Mhm.
Dankbare Opfer, dass man, an dem man sich kurz den Frust auslässt.
Richtig, und wie
dann,
auch immer, ja.
Ja, mhm. Genau.
Ja.
Da sucht man sich das Schwächste.
Richtig.
Und dann fingst du an zu trinken aus Frust?
Ja.
Dann wird man ja nicht automatisch stark.
Nee, ich sag mal so.
Da muss man ja trainieren.
Das Herz wird voller Hass.
Und, das ist
und der Hass, der treibt dich an, ja. Andere kaputt zu machen. Also das ist nicht nur mal eben so ein bisschen Bitterkeit, sondern Hass ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das ist schon ein Antrieb, andere kaputt zu machen.
Man denkt ja nicht mehr, sondern man...
Man handelt einfach, ja. Ja,
genau.
Genau. Vor allem der Hammer war gewesen, in dieser Heimzeit, Tommy, war das so, dass meine Eltern mir immer versprochen haben, das Haus ist immer für dich offen, du kannst jederzeit nach Hause kommen. War aber nie der Fall gewesen. Die haben mich nie mehr aufgenommen. Ich bin mal aus einem anderen Heim rausgeflogen, wegen der Schlägerei, nachdem ich im geschlossenen Heim war und sie mich versucht haben, irgendwie zu therapieren mit irgendwelchen Lampen und irgendwelchen Knöpfen auf dem Kopf. Dann bin ich da, habe ich da alles kaputtgeschlagen und habe alles da klein gemacht und dann bin ich da raus. Und dann habe ich eine Schlägerei gehabt, bin ich aus dem Heim rausgeflogen, dann stand ich mit meinen Koffern vor der Tür von meinen Eltern und die haben mir jahrelang versprochen, du kannst jederzeit nach Hause kommen, das Haus ist immer für dich offen. Und dann haben die gesagt, wir lassen dich hier nicht rein, du kannst sehen, wo du bleibst. Und das hat übelst mein Herz gebrochen.
Hat irgendjemand mal, Markus, versucht, den kleinen Markus hinter dieser Hassmauer zu erreichen? Irgendjemand?
Nein, man hat sich gar nicht interessiert für mich.
Also nicht nur Eltern, sondern vielleicht auch
nein.
Einer aus dem Heim
nein,
oder
nein.
Ein Arzt?
Nee.
Therapeut?
Nein. Ich war ja wie so ein Frachtpaket. Ich war ja ungefähr in 7 Heime. Ne? Das war, ich war in verschiedenen Heimgruppen. Ich war im Durchgangsheim in der Feuerbergstraße in Hamburg. Das ist
heißt Durchgangsheim?
Durchgangsheim. Da wirst du zwischengelagert, um zu gucken, in welches Heim du als nächstes kommst. Ne? Und das ist so, weißt du,
ist
da
das
haben
wie
die,
so ein Abstieg?
Das ist Abstieg. Was, da haben die Fahrradkleber geschnüffelt, ne? Da waren Leute, Alter, da war ich nur in meinem Zimmer, weil ich Angst hatte. Und da haben die Klebstoffe geschnüffelt, dann waren die voll aggro gewesen und so. Und dann war ich froh, da wieder draußen zu sein. Dann kamst du irgendwann hier nach Paulihof in Schleswig oben, ne, ins geschlossene Heim. Da verstehst du das nicht, was du hier sollst, ne? Und das ist so, ich wurde auch nie gefragt, ob ich das wollte. Man ist ja nie auf meine Bedürfnisse eingegangen, verstehst du hier, oder sonst irgendwas. Meine Bedürfnisse wurden ja komplett unterdrückt.
Wenn du deine Augen schließt, siehst du das und hörst du das dann noch?
Nee.
Ist weg.
Ist weg.
Wir waren gerade bei Johnny Walker und Grönemeyer.
Ja.
Alkohol. Ging es da auch karrieretechnisch?
Ja, das wurde
jeden Tag... Ich wollte gerade sagen, im Berghof, aber das ist ja falsch.
Naja, das Ding ist halt so, ich bin halt auch aus der Schule nachher rausgeflogen, weil ich will dir mal ganz ehrlich was sagen, irgendwann hast du das Ding so New Future, verstehst du? Und ihr könnt mich alle mal und ich kack auf die Gesellschaft. Und das Ding ist auch so, wenn du merkst, irgendwann, bis zu einem gewissen Punkt lässt du dich verarschen. Verstehst du? Oder was heißt verarschen? Machst du das mit? So, wo Leute dir Versprechungen machen. Aber irgendwann merkst du, du bist denen eigentlich scheißegal. Verstehst du? Irgendwann, wenn du merkst, du bist den anderen scheißegal, dann wirst du auch merken, dir sind auch andere Leute scheißegal. Und dir selber, du selber wirst dir auch scheißegal. Verstehst du, was ich meine?
Ist aber eine gefährliche Kiste, weil du dann entweder nur noch prügelst.
Ja.
Oder dich zerstörst mit Alkohol und
ja.
Ich weiß nicht,
auch so war das
Drogen
auch, ja.
Oder.
Ja, ja. Hab ja später auch Heroin gespritzt, Kokain gespritzt. Ich bin morgens aufgestanden, hab ja eine Flasche Korn gebraucht, um erstmal meinen Pegel zu haben mit 32%.
Wie alt warst du da?
Na, da war ich schon hardcore abhängig, ne? Das war schon, da war ich schon über 20 dann, ne? Da habe ich schon meine ersten Knasterfahrungen auch hinter
mir. Ach, da warst du auch.
Ja, ja, das richtig. Ja, das Ding ist halt so, irgendwann durch die Schläger, bitte?
Wegen Körperverletzung?
Ja, wegen der Schlägereien landest du irgendwann im Knast. Mhm. Ist klar, die zeigen dich an, die Leute, ne? Und dann landest du in der Kiste. Und ich wusste ja schon im Heim, wie es im Heim abläuft, so läuft es auch im Knast ungefähr, habe ich ja gelernt zu überleben. Und dann wusste ich auch schon, was hier, wie der Hahn da läuft im Knast. Und so war ich auch im Knast nach einem Jahr, haben sie mich aus der Jugendstrafe rausgenommen, im Erwachsenenvollzug gesteckt, weil die gesagt haben, der ist nicht resozialisierbar. Ne? Ich war ein absoluter Rebell. Ich habe mir nichts sagen lassen von niemandem und mir war alles scheißegal.
Nicht
ne?
resozialisierbar,
das ja. heißt... Hoffnungsloser Fall.
Hoffnungsloser Fall.
Ja.
Und so, das pusht ja noch mehr in Richtung Hass und Widerstand und...
Immer, das staut sich auf, ne? Mhm. Du baust auch so einen Selbstschutz auf, ne?
Ja, es gibt ja noch einen kleinen Markus hinter dieser Riesenmauer.
Ja.
Aber der war totgesoffen.
Der war tot, auf dem Boden. Ja, genau. Liegend. Und dann ist es ja so, dann kommst du aus dem Knast raus. Ja. Wo willst denn du hin, ne? Mit deinem Überbrückungsgeld. Dann hast du deine paar hundert D-Mark oder Euro über D-Mark Überbrückungsgeld. Dann landest du wieder auf der Straße, ne? Weil du hast keine Familie, du hast keine Base, die dich auffängt, ne? Mhm. Dann landest du wieder da, wo deinesgleichen sind, hast wieder gesoffen und somit kam ich dann auch mit Heroin und Kokain in Verbindung und habe mir den ersten Druck gesetzt. Ne?
Das muss man ja auch bezahlen, Markus.
Ja, am Anfang, das geht noch, ne? Wirst du eingeladen. Ne? Dann,
ja, klar, du wirst angefixt, ne?
Ja, aber irgendwann wirst du kriminell. Ne?
Ja, dann, das heißt, dass die
Beschaffung, Raubüberfälle, ne? Genau. Ja. Mhm. Aber du wärst auch gleichgültig, ne? Du ziehst Leute ab, ne? Verstehst du, dir ist das so egal, du denkst nicht dabei irgendwie, ne?
Es geht ja nur um dich.
Ja.
Um den nächsten Drücker.
Richtig.
Oder Flasche, je nachdem beides.
Richtig.
Hattest du auch eine Beziehung? Liebe im Sinne von, ich liebe jemanden?
Ich hatte einmal eine Freundin, in der war ich so verschossen, also wirklich verliebt. Und die hat mir nachher klar gemacht, mit der war ich auch zusammen. Mhm. Aber irgendwann hat die mir klargemacht, dass sie sich einen anderen geschnappt hat. Und danach habe ich nur noch Frauen für meine Bedürfnisse benutzt. Mhm. Das heißt, ich war auch da nachher absolut beziehungsunfähig gewesen. Ne? Weil Lieben und Verlieben, das war, kannte ich gar nicht. Ne? Das war so, ich habe Hiebe anstatt Liebe, das wusste ich, was das ist. Ne? Aber dieses Wort Liebe oder Zuneigung, Geborgenheit kannte ich gar nicht. Ne? Überhaupt nicht, ne?
Bliebst du in Hamburg, Pauli, irgendwo oder bist du durch die Republik getingelt?
Nein, ich war in Schleswig-Holstein in verschiedenen Gefängnissen. Ich war in Hamburg im Gefängnissen gewesen, in verschiedenen Anstalten. Das hat ja mehrere Anstalten da, in Hamburg, Santa Fu und so und Holzenglases und Fußbüttel und so, ne? Und der letzte Knast war in Hamburg gewesen, genau. Und der Punkt war auch gewesen, weil ich auch nachher immer nur Knaststraße, 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 rein, raus, ist nachher einer bei mir mit Geld durchgebrannt, den ich Geld gegeben habe. Den habe ich gesucht, gefunden an der Kneipe, habe ihn an der Haare rausgezogen und habe ihn auf der Straße bearbeitet. Habe aber im Blickwinkel nicht die Zivilpolizei gesehen und hat gleich die Acht geschellt, ne? Und dann bin ich hingegangen wegen gefährlicher Körperverletzung und Raub, ne? Weil ich das Portemonnaie noch hinten rausgezogen habe, ne? Und hab da dann einige Jahre Knast kassiert gekriegt, ne? Mit Androhung der Sicherheitsverwahrung, ne? Weil der Richter gesagt hat, ich bin eine Gefahr für die Öffentlichkeit, ich bin nicht mehr resozialisierbar, ne?
So, jetzt sitzt der nicht resozialisierbare ja. Markus vor mir und die Gefahr. Ne? Also ja. Du hast keine Fußfeste. Nee,
hab ich nicht. Ja, ja.
Wie kam es zur Veränderung? Ich meine, du lachst.
Ja,
das
Ding ist halt so, ich hab halt, wo ich dann halt in der Kiste saß, ich habe auch immer mein eigenes Ding gefahren. Ich habe mich da nie irgendwie angeschlossen oder so, sondern ich war immer Einzelgänger, habe mein Ding gemacht und fertig. Habe ich auch trainiert wie so ein Tier mit dem Ziel, wenn ich rauskomme, mache ich denjenigen platt, wegen dem ich im Knast sitze.
Bin ich noch stärker, bin ich noch schneller.
Genau, genau. Und das war so. Und dann war da halt eine Sozialarbeiterin. Und wenn du halt irgendwelche Knasthaftbedingungen haben möchtest oder willst oder wie auch immer, musst du halt zu diesem Sozialarbeiter.
Klar.
Damit das erstmal gut aussieht, um deine Haft und das besser. Das war so, ich war ja fuchsig auch, ne, um wieder aus der Haft irgendwann rauszukommen. Ne? So, das erste Ziel war dann halt auch gewesen, ja, irgendwie Therapie zu machen und so, ne? Ja, und dann war ich bei ihr drinne und dann hat mir halt die Frau von Jesus erzählt, ne?
Die Therapeutin.
Nee, die Sozialarbeiterin.
Die Sozialarbeiterin, Entschuldigung.
Ja. Mhm. Und ich dachte, Alter, wer ist das denn? Den kannte ich
Moment.
Gar nicht. Ja.
Wer ist Jesus? Liegt der neben mir?
Ich habe immer vom lieben Gott gehört, von meiner Oma. Die war gläubig, auch landeskirchlich, bla 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 und so. Und die hat mir auch damals immer so eingeimpft, ja, hier Markus, der liebe Gott straft jede Sünde sofort. Da habe ich gesagt, wenn der so ist, dann kann er mich mal. Mhm. So wollte ich mich gar nicht auf ihn einlassen. Ne? Ja. So, weißt du, das ist so, das sieht immer wie so ein streng lieben Gott aus. Ne? Du darfst nicht und ja, das.
Ja. Passt ja in deine Welt.
Ja, aber ich mein Leben war ja schon streng genug. Was soll ich denn mich mit so einem Gott einlassen? Ne? Mhm. So, und dann fing mir die Braut an, da von Jesus zu erzählen. Ne?
Und du wusstest nicht,
ich wusste erstmal gar nicht, wer das war. Nee, wirklich nicht. Ich hatte mich mit dem Typen noch gar nicht befasst, ne? In meinem Leben, verstehst du, wie ich meine?
Wer ist das denn?
Und dann hat sie gesagt, dann hat sie zu mir gesagt, ich muss Buße tun und mein Leben ändern. Da gucke ich sie an, okay, das lassen wir mal so stehen. Und dann ging ich in eine Zelle und habe nachgedacht über den Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Ist das der Sinn des Lebens? Die ganze Zeit Straße, Heroin, Kokain, Spritzen, Ballern, bis aus Knast wieder draus warst, wieder süchtig gewesen, kurze Zeit später, halbes Jahr, warst du wieder drinne, dann warst du wieder für 2 Jahre drinne, dann warst du wieder für ein halbes Jahr draußen. Dieses, das war für mich schon normal. Ich kannte gar kein anderes Leben, ne? Mhm. Ich habe gedacht, ich werde irgendwann auf der Straße krepieren, verrecken oder im Knast oder wie auch immer, ne? Das war für mich so. Und älter wie 35 werde ich sowieso nicht. Das
ja, aber meine, deine Kumpels ging es ja genauso.
Genau. Ne?
Das, genau. Das war ja Usus.
Ja, oder du sitzt dein Leben lang in der Kiste drinne irgendwann, ne? Das war so, also hoffnungslos. Für mich selber auch. Ich hatte keine Hoffnung, keine Ziele, keine Vision, gar nichts, ne?
Ja.
Und dann fing ich an, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Und dann bin ich zu ihr rein und hat sie gesagt, ich müsste mein Leben Jesus übergeben. Ich sage, sie wollen mir hier von irgendwas erzählen, sage ich. Den sehe ich noch nicht mal, ne? Und dann hat sie mir gesagt, und das war ganz interessant, hat sie mir gesagt, ich müsste Buße tun. Und Buße tun heißt ja um Vergebung bitten für das, was man getan hat. Aber ich war so, auch so stolz, vielleicht auch verletzt, dass ich gar keine Einsicht hatte. Weil für mich waren immer die anderen schuld. Verstehst du, was ich meine? Für mich waren immer die anderen schuld. Der ist bei mir mit Geld durchgebrannt, ich habe den Platt geschlagen, der ist schuld daran, dass ich jetzt im Knast sitze. Also ich habe nie irgendwie den Punkt erreicht im Leben, wo ich sagen kann, jetzt hier, ich habe auch mal Schuld oder so, ne?
Und du warst immer nur Opfer.
Ja.
Von Anfang an.
Ja, und habe immer den anderen die Schuld gegeben, ne? Mhm. Aber meinen Eltern die Schuld gegeben und alles. Und habe ich gesagt, okay, ich check das mal ab mit dem da oben. Ich probiere das aus, wenn das klappt. Und habe ich natürlich erstmal um Vergebung gebeten im Gebet.
Ohne Wissen, was
Sache ist. Ohne Wissen, so im, einfach so eine Entscheidung getroffen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich müsste, ob ich jetzt mit Jesus gehen will, sage ich ja. Hab noch nichts gespürt, war noch nicht geflasht, gar nichts. Und in dem Moment, Tommy, ich sag's dir, ich habe die Augen aufgemacht, ich lag auf dem Boden. Ich war so voller Liebe in mein Herzen drinne. Der ganze Dreck, als wenn mir einer einen Staubsauger in den Hals steckt und den ganzen Dreck rausgesaugt hat. Und so mit Liebe gefüllt war mein Herz. Ich wusste auf einen Schlag, das ist das, was ich all die Jahre gesucht habe. In dem Moment fühlte ich mich so geliebt. Weißt du, wenn du Heroin spritzt, du weißt, wie die Drogen dich flashen. Du weißt, wie es ist, wenn Kokain dich spritzt, wie das wirkt, wie Alkohol ist. Oder wenn du kiffen tust, du kennst die ganzen Substanzen, die Wirkung. Aber wo diese Liebe so in mein Herz kam, mein ganzes Sein so erfüllt hat, da wusste ich, boah, das war der Hammer, das war der Burner. Da wusste ich, da war kein irgendwie Richten oder irgendwas, so krumme Worte. Da war nur Liebe, Tommy, wirklich. Ich war so geflasht, das war so mein ganzes Innerstes, mein ganzes Sein war so voll gefüllt von dieser Gegenwart der Liebe.
Hat das dein Umfeld bemerkt, dass der Markus auf einmal auf dem Jesus-Trip ist?
Ja, ich bin ja dann raus auf den Gang und war ja so erfüllt.
Ja.
Und da war einer, mit dem habe ich immer die Knäste gewechselt. Wir beide waren so Knastkumpels, ne? Und ich so, ey, Dicker, Jesus hat dich lieb. Und der guckt mich an und sagt, ey, sag mal, welche Droge hast du denn genommen? Ja, ich war mit einmal so verändert, verstehst du, wie ich meine? Verstehst du, was ich meine? Wenn du das so erlebst, so in nicht mal einer Zehntelsekunde, so da kommt so die Gegenwart Gottes auf dein Leben, verstehst du? Und du weißt, Alter, boah, das ist genau das, was ich all die Jahre gesucht habe, ne? das hat dich so geflasht und du willst natürlich den anderen erzählen. Klar ist das dann irgendwann weg und dann lebst du deinen Alltag wieder und so, ne?
Jetzt sind wir erstmal hier im Flash.
Ja.
Na, weil, sag mal, die Frau, die hat ja nicht viel gesagt, sondern die hat ja nur gesagt, tu Buße. Und ja. Du hast dir Gedanken gemacht, was machen wir jetzt mit der Buße? Na, und hat gesagt, okay, und dann macht's Staubsauger.
Ja, das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ne? Es ist eine Entscheidung, die man trifft in seinem Leben. Ich entscheide mich, ob ich den anderen jetzt ein paar in eine Fresse kloppe oder ich entscheide mich, schneller zu fahren wie 30. Das ist einfach eine Entscheidung. Man trifft eine gewisse Entscheidung in dem Leben. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und ich entscheide mich dafür, ich probiere es mal aus. So, weil ich habe auch davor schon so einige Therapieversuche, wollte mich immer wieder interessieren, aber ich konnte mich nie öffnen, weil ich dicht war wie ein Buch. Nach einer Woche habe ich die Therapie abgebrochen, weil ich das nicht geschafft habe, ne? Weil ich so auch an meine Grenzen kam. Ne? Und genau. Und mit diesen, wo ich dann zu diesem Glauben kam und diese Liebe erfahren habe von Gott und von Jesus erfahren habe, weil ich mich dafür entschieden habe und habe ihn in dem Sinne mein Leben übergeben und habe um Vergebung gebeten für das, was ich getan habe, für das, wo ich Reue gezeigt habe, wo ich das wieder gut machen wollte in dem Sinne, was ich anderen Leuten so angetan habe oder was auch viel misspassiert ist. Da habe ich diese Vergebung empfangen. Verstehst du? Weil wenn du manchmal Leute so heute um Vergebung bittest, dann drehen sie dich um, sind verbittert oder sind sauer mit dir, reden mit dir nicht. Aber bei Jesus ist das halt anders. Weißt du, wenn du ihn um Vergebung bittest, ne, dann erlebst du auch Vergebung. Ne?
Wie lange bliebst du da noch im Knast nach dieser Bekehrung?
Das weiß ich nicht mehr. Das liegt schon zu lange zurück, aber bestimmt noch ein Jahr lang. Weil ich wollte dann ja auch, wenn ich christlich bin, auch eine christliche Therapie machen. Also wenn denn christlich, alles christlich, Tommy, ne? So, verstehst du? So, weißt du? So, weil, und dann bin ich halt auch, nach Hannover gegangen, in eine christliche Therapie, weg von Hamburg, raus aus dem Umfeld. Aber da habe ich nach 2 Wochen abgebrochen und dann habe ich halt das nicht gepackt. Und dann bin ich wieder abgestürzt im Sumpf, ne? Wieder da, wo ich vorher war, ne?
Gab es Rückfälle?
Aber ganz massiv, Digga. Bin nochmal richtig abgestürzt, ne?
Und wieder
voll drauf und schlimmer wie vorher, ne? Aha. Und dann kam wieder der Knast, dann kam wieder die Sozialarbeiterin, die mir wieder geschickt worden war. Ich muss ja damals wieder aufgrund meiner, bin ja auf Bewährung rausgekommen und die Bewährungsstrafe und dann, und solche Sachen bin ich dann, weil ich meine Bewährung nicht nachgekommen bin ich ja halt wieder inhaftiert worden.
Ja.
Und habe ich gedacht, okay, jetzt ist alles vorbei. Jesus ist nicht mehr da. Ich habe nichts mehr gespürt. Ich habe nur noch Dreck am Stecken gehabt. Ich fühlte mich auch wie der Letzte und so. Und habe gedacht, mit Gott und mir ist das jetzt aus. Der will mit mir nichts mehr
tun. Der will mit dir auch nichts, mit deinen Eltern.
Ja, ja, genau.
Mach
ja,
dein Ding.
Ja, ja. Ja, ich hatte auch keine so Verbindung mehr, ne? Deswegen, die war irgendwie unterbrochen durch das, was ich da vermasselt habe alles, ne? So, und dann bin ich dann wieder irgendwann doch wieder entlassen worden und dann war ich wieder in der Drogenszene, war wieder vollgepumpt mit Schore, also mit Heroin und Kokain, hatte wieder meine Alkoholflasche zwischen den Beinen, war wieder da, wo ich war. Und dann sagte die Frau, eine Frau kam zu mir hin an der Mauer und sagte, du, Markus, Jesus hat dich lieb. Ich habe gedacht, wo kommt die denn jetzt her? Guckt die an, ich sag, ja, ich denke schon. Hat sie gesagt, ja, komm, ich fahre dich zum Olli nach Bayern. Ne? Habe ich gedacht, okay, du sitzt jetzt hier in der Hamburger Szene, jetzt fährst du mal nach Bayern. Ne? Ja gut, Schore habe ich noch dabei, ein bisschen Age und so. Ne? Falls ich einen Affen kriege, kann ich was konsumieren, fahre ich mal nach Bayern, bin da runter.
Hast du den Typ gekannt?
Nee.
Zum Olli nach Bayern, ja, okay,
fahr ich. Ja, bin ich runter und dann kam da ein Typ an, ne? So ein Fass, ne? Tätowiert im Gesicht an der Arme, kommt an, nimmt mich in den Arm und sagt, schön, dass du da bist, ne? Ehemaliger Rocker aus der Frankfurter Szene, der hat den Hof aufgemacht, um die kaputtesten aufzunehmen, ne? Und dann bin ich da runter, bin im Raum rein und die ganzen Leute, die saßen, ja, heute ist ja jeder tätowiert, aber früher so an gewissen Tattoos konntest du so erkennen, aus was für eine Schicht sie so kam. Ne? Heute ist das ja so, ist ja jeder Bankier da schon tätowiert und so. Das kannst du heute gar nicht mehr so einschätzen. Will ich jetzt auch nicht negativ bewerten, sondern und dann wusste ich, die kommen alle aus dem Knast, aber ihre Ausstrahlung, ne? Die hat eine Ausstrahlung, die haben sich gefreut, dass ich da bin. Die haben gesagt, schön, dass du da bist. Ich habe gedacht, wo bin ich denn hier gelandet, in was für ein Club? Und da habe ich gemerkt, da haben die 3 Tage für mich gebetet. Ich habe 3 Tage nur Entzug gehabt von Heroin, von Kokain, vom Alkohol. Danach war ich clean.
Das war ein Entzug?
Ja. Ja, aber du hast halt, wie soll ich das sagen? Ich will jetzt nicht so scheinheilig wirken, ne? Aber das war schon eine Hammeratmosphäre da, ne? Mhm. Also das hast du schon gemerkt, ne? Und auch der Leiter, der Olli, der hat auch eine Ausstrahlung gehabt, also so viel Masse, wie der hatte, so viel Liebe hatte der auch, ne? Verstehst du, wie ich meine? Das hast du auch gespürt bei denen, ne? Mhm. Und das war schon so, der hat so wirklich das Herz für Randgruppen gehabt, ne? Und die aufzunehmen, die kaputtesten und solche Sachen, um dass sie wieder auf den geraden Weg kommen, ne? Und so war das gewesen, war ich da gewesen und dann konnte ich mich anfangen zu öffnen, zu vertrauen. Aber meine Verletzung im Herzen war noch da, ne? Der ganze Hass, der ging ja nicht weg. Der ganze Virus. Und dann hat mich einer provoziert und dann habe ich mit der Baseballkeule durch den Hof gejagt und dann bin ich da rausgeflogen, ne? Und dann war ich wieder. Dann war ich wieder in Hamburg. Mhm. Wieder da, wo ich vorher war. Und dann kam einer von den Jesus Freaks an, ne?
Gut.
Und der hat mich dann in so einen Gottesdienst geschleppt. Und da hat sich einer gesagt, komm, ich habe was für dich. Der hat mich bei sich aufgenommen und halt und hat mich dann nach Berlin gebracht, ne? Damals war das dann Teen Challenge, ne? Mhm. Weiß nicht, ob das dir was sagt.
Ja, klar.
Genau. Und da war ich dann in so ein Auffanghaus und dann ging das Stück für Stück, wurde ich frei. Dann habe ich auch die richtige Gemeinde gesucht in Berlin. Hab dann auch nach langem Hin und Her die richtige Gemeinde gefunden, die
dann du auch Platz finden konntest und
ja, wo die auch mit mir umgehen konnten. Ne?
Genau, das ist ja auch nicht ganz unwesentlich, ne?
Ja,
da muss ich umgehen können.
Ja.
Ne? Und da hast du eine gefunden.
Ja.
Hast du wohlgefühlt?
Wohlgefühlt durch ihre Art, wie die mit mir umgegangen sind, ne? Mhm. Das hat mich geflasht. Da kam nie ein kritisches Wort rüber, nie ein verletzendes Wort. Ja. Da kam nicht rüber, ja, du musst dein weltliches Sprachgebrauch ändern oder was weiß ich, wo die. Ja. Es gibt ja so Leute, wenn du so aus so ein Ding kommst, die sehen sofort an dir, was bei dir nicht stimmt. Und dann doktern sie an dir rum. Verstehst du? Entweder sind deine Tattoos okkult oder dein Sprachgebrauch ist so gossenmäßig oder was weiß ich. Und
du warst in der Gemeinde, wo das kein Thema war.
Nee, da war es kein Thema. Da waren Leute, Alter, die haben das so stehen lassen und akzeptieren. Sehr gut. Mhm. Und das brauchst du halt auch, ne? Und dann konnte ich mich öffnen und dann konnte ich Vertrauen schöpfen. Da konnte ich erstmal lernen, auch viele Dinge aufarbeiten, auch in meinem Herzen, psychisch und seelisch. Und der schlimmste Knackpunkt, Tommy, der war, wo Gott zu mir sagte, vergib deinen Eltern, ne? Ich habe 2 Wochen mit ihm diskutiert, nachher hat er aber doch gewonnen, ne? Und ich habe meinen Eltern vergeben. Und dann habe ich einen Brief geschrieben, meinen Eltern. Weil in der Bibel steht drin, ehre Vater und Mutter und du wirst lange leben. Und ich habe meine Eltern nie geehrt, konnte ich nicht. Und ich habe festgestellt, wenn du im Segen laufen wolltest, das habe ich irgendwie verstanden irgendwann.
Vorsicht,
ne? Wenn du im Segen laufen möchtest, dann musst du auch ein bisschen nach dem Rezept, was in der Bibel steht, solltest du schon so ein bisschen leben. Ne?
Ja.
Weil ich habe gemerkt, das ist schon ganz gut.
Streiche ein bisschen.
Ja. Ich habe das noch nett ausgedrückt.
Ja, ne? Ja, genau.
Verstehst du, was ich meine? Aber diesen Bibelvers habe ich verstanden. Und da habe ich meinen Eltern einen Brief geschrieben, wo ich sie um Vergebung gebeten habe für das, was ich ihnen angetan habe. Ohne Vorwürfe wie früher, ohne Vorurteile. Und 2002 ist meine Mutter im Sommer zum Glauben gekommen. 2002 im Dezember mein Papa. 2004 mein Bruder. Und das kam komplette Heilung und Versöhnung in unsere Familie wieder rein. Wirklich Versöhnung. Vergebung pur.
Das ist ein.
Und ich habe immer zu Jesus gesagt, ich sage, Jesus, ich möchte nicht so ein frommer Spinner sein vor meinen Eltern. Verändere du mich so, dass die sehen, dass du in mir lebst, ohne. Weil es ist so, gewisse Leute, wenn du die nur zu bämst mit Bibelvers und bla bla bla, machen sie irgendwann zu, ne? Oder meinen Eltern, ne? So, verstehst du, um das Vertrauen wiederherzustellen, ne? Und ich habe gemerkt, okay, das ist nicht der Weg. Das heißt, Jesus muss mich verändern, dass sie das sehen und an den Handlungen, wie ich mit ihnen umgehe, wie ich mit ihnen rede. Verstehst du? In wertvolle Worte, aufbauende Worte, nicht mehr verletzende Worte sage, sondern Worte sage, die ihnen gut tun, wo ich sie geehrt fühle.
Das fiel doch dir unglaublich schwer, oder?
Das war ein Kampf. Aber ich habe mich drauf eingelassen.
Mit einem grandiosen Ergebnis.
Ja. Vor allem, wo meine Mutter gestorben ist, die ist an Krebs gestorben. Ich weiß, ich sehe sie im Himmel wieder, mein Papa auch, mein Bruder lebt heute noch. Wir haben noch einen guten Bezug heute, er ist auch gläubig. Und das freut mich einfach, weißt du? Mhm. Nach Malachi 3, Vers 24, wo drinnen steht, er führt die Väter zu den Söhnen und die Söhne zu den Vätern zurück. Das heißt, er stellt komplette Familien wieder her, wenn man sich darauf einlässt. Ne?
Wenn man die Anfangsbereitschaft mitbringt.
Ja.
Mhm. Noch ein Rückschlag oder ging es dann, wurde es besser?
Ich hab am Anfang meines christlichen Lebens habe ich eine Frau geheiratet. Da habe ich weniger auf den Herrn gehört, sondern mehr auf andere Sachen. Und diese Ehe war katastrophal. Wir haben uns gegenseitig verletzt und enttäuscht. In dieser Ehe habe ich auch Ehebruch begangen, wo ich mit einer anderen Frau ins Bett gehüpft bin und habe das meiner Frau gebeichtet und meiner damaligen Frau. Und sie hat es mir vergeben, aber danach ging der Fluch los. Ne? Ich habe Vergebung empfangen von Gott für das, was ich getan habe. Ich habe Freunde gehabt, die mich begleitet haben in dieser Zeit, mit meiner Ex-Frau auch. Und wir haben in den 5 Jahren, wo wir zusammengelebt haben, haben wir nur 8 Monate zusammengelebt, die letzten 5 Jahre getrennt gelebt, weil es gar nicht ging. Ich werde dir was sagen, Tommy, hätte ich meine Freunde aus der Gemeinde nicht gehabt, ich wüsste nicht mehr, ob ich heute hier sitze. So hat mich das fertig gemacht.
Du sitzt aber heute vor mir. Du in deinem Mail stand, ich bin verheiratet und habe Kinder.
Ich bin jetzt fast 20 Jahre verheiratet. Mit einer Frau, wir haben 4 Kinder und ich bin sehr dankbar für meine Frau, wirklich, die ist ein Juwel sie steht jetzt auch voll hinter mir, dass ich hier bin und so und sie unterstützt das auch und solche Sachen, sie hält mir den Rücken.
Ist dein Leben noch ein Kampf, Markus? Also ein Kampf zwischen Alkohol, Rauschgift, ich sag mal, Ehebruch, Gedanken, die dich wegziehen von Jesus?
Nein. Es gibt Prozesse, die ziehen mich höchstens näher zu ihm.
Zum Beispiel?
Wenn ich Verletzungen erlebe.
Das kommt auch noch vor.
Ja, dann ich bin ja nun nicht gerade so, ich sag mal, so christlich konform, dass ich so durch meine Art, wie ich mich kleide, wie ich mich gehe, unbedingt so anpasse, wie man so im christlichen Regiment zu sein hat oder wie andere Leute sich das vorstellen. Ne? Und das ist ja nun mal so, dass ich halt dann auch Ausgrenzung erlebe dann auch. Ne? Und wenn du so aus so einem Hintergrund kommst, wo viel Ablehnung und Verachtung und bla bla bla,
dann triggert
dich das oder genau. So noch. Weißt du, wie ich meine? So, ne?
Ja.
Weißt du, wenn du nur mit Menschen zu tun hast, die dir nur gut tun und die wohlbesonnen sind und die es gut mit dir meinen, das tut dir gut, aber du bist auch noch empfindlich für andere Sachen, ne? Das ist es halt, ne?
Ja, klar. Und wenn du jetzt so dein Leben besiehst, Markus, Stand heute und zurück, wer ist denn Gott für dich?
Wo ich meine Frau geheiratet habe, ganz kurz um auf diese Geschichte zurück, ich weiß nicht, ob das passt vom Zeitfaktor her.
Aber wir gucken dann mal.
Ja, okay. ist so, dass ich ja eine Frau geheiratet habe, wo der Papa verstorben war und ich habe sie mit 3 Kindern geheiratet. Und ich wusste nie, wie ein Vater ist. Ich war der größte Versager, die erste kurze Zeit, bis ich mich in dem Vaterherz, in der Vaterliebe Gottes hineingebewegt habe. Das Vaterherz und die Vaterliebe Gottes. Und da wusste ich, dass Gott nicht nur ein strafender Gott ist, nicht ein General ist, sondern dass er eigentlich ein liebender Vater ist. So das Rembrandt-Bild zeigt das auch ganz klar. Kennst du das? Diese 2 Hände, diese eine schlanke Hand und diese breite Hand, diese Mutterliebe und diese Vaterliebe mit dem roten Gewand über den Sohn. Und ich fühlte mich immer wieder verlorene Sohn, mit wie viel Liebe und Zuneigung der den aufgenommen hat. Ne? Und da habe ich sehr viel Heilung auch erfahren. Und da konnte ich mich auch zum Papa entwickeln für meine Kinder, der immer gnädiger und barmherziger wurde, auch mit meinen Kindern. Und wenn du viel Strenge und Härte erlebst, wirst du auch viel Strenge und Härte weitergeben. Aber wenn dein Herz heil wird, gesund geliebt wird, wie bei mir, verstehst du, durch diese Liebe des Vaters oder durch Jesus oder wie auch immer, ne? Weil ich sage, die Liebe von ihm heilt mein Herz, heilt meine Psyche, heilt meine Seele. Ich habe manchmal posttraumatische Erfahrungen gehabt, so Flashbacks vom früher, die sind alle weg. Verstehst du, weil ich mich, er sagt, ich liebe die mich lieben und die mich suchen vom ganzem Herzen, die werden mich finden. Verstehst du? Und ich bin einer, ich suche ihn. Ich brauche seine Liebe, die mich ausfüllt. Ich brauche seine Liebe, um mich geliebt zu fühlen, um diese Liebe auch weiterzugeben. Verstehst du? Weil ohne diese Liebe kann ich das nicht. Dann ist mein Tank leer. Verstehst du, wie ich meine?
Das ist sehr schön beschrieben.
Habe ich das gut gesagt?
Das war super. Ja, da gibt's keine Fragen mehr. Echt? Es ist einfach verständlich. Markus, vielen Dank. Darf ich dir noch meine vier Abschlussfragen
stellen? Bitte, hau rein.
Ich fange mal mit ganz lässig an mit dem Buch. Gibt's ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, und wenn ja, welches?
Nahe am Vaterherzen Gottes, Matthias Hoffmann oder von Manfred Lanz?
Ed Piorek.
Genau, und Ed Piorek, genau. Das ist auch ein sehr guter.
Das Cover sieht so aus.
Ja, genau. Gottes Einladung an dich.
Sieht man das?
Ja.
Und wozu, Frage 2, kannst du heute leichter Nein sagen als noch? Ja, lassen wir mal 5 Jahre, weil du bist ja 20 Jahre verheiratet. Lass mal die 5 Jahre mal stehen.
Ich kann sagen, was meine Frau mir sagt. Nicht, was ich von mir sage. Ich bin liebevoller geworden. Ich bin weicher geworden in meinem Herzen. Geduldiger geworden. Ausgeglichener. Und mich triggern auch nicht mehr so die Sachen wie früher.
Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Ich bin gelassener geworden, auch beim Autofahren. Ich muss nicht mehr überreagieren emotional. Bin ruhiger geworden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist das Alter. Ne? Verstehst du, dann wird man eh ruhiger. Aber ich würde sagen, das ist auch mein Glaube an Gott und meine Beziehung zu ihm, dass er mich immer mehr in diesen Ruhepol hineinbringt. Und auch in einen Ort langsam ankomme auf der Reise. Erst war ich verloren, vergessen und was weiß ich. Und immer mehr in diese Ebene rein, wo du immer mehr in die Ruhe reinkommst. Ne? Und wo du lernst, so sein zu können, wie du bist. Und dich auch nicht mehr verbiegen musst für andere. Ne? Wie andere denken, wie sie dich haben wollen, wie du zu funktionieren hast.
Letzte Frage, Markus. Plakat. Was kommt drauf?
Seine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. Sie ist wie ein Felsen, auf den ich sicher stehe.
Seine Liebe trägt mich,
festigt und erhebt mich.
Kennst du? Ja, komm.
Ist das gut?
Ich danke dir.
Ja, bitte.
Vielen, vielen Dank, Markus. Cool. Nicht zu viel versprochen, oder? Ich sage jedes Mal das Gleiche. Es ist ein Vorrecht, solche Leute gegenüber so sitzen zu dürfen, zu können, zu wollen. Überhaupt, es ist genial, auch diesen Film teilen zu können, euch zugänglich zu machen. Verschickt ihn, wenn ihr Leute kennt, die sagen, ich erwarte nichts mehr vom Leben. Die müssen nicht unbedingt die Hälfte ihres Lebens im Bau verbracht haben. Das Gefängnis kann auch eine Wohnung sein oder ein Büro oder irgendwas. Ein Platz, an dem man verzweifelt. Verschickt den Film und hinterlasst dem Markus dicke, fette Daumen. In 2 Wochen gibt's den nächsten Film. Ich kenne ihn schon. Boah, Ohren anlegen. Und bis dahin, bleibt oder werdet super froh. Macht's gut und tschüss.